In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Mike Williams, das Uni Best Ball Value. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin FF-Sherlock auf Twitter und einem der talentbefreitesten Roundball-Spieler Dortmunds, den ihr sowohl im Tremonia Park in Dortmund als auch unter @GermanFFBallers auf Twitter finden könnt. Fabi, was geht ab?
Ja, top, Emin. Endlich mal wieder sehr schmeichelnde Worte von dir. Bin ich ja froh, dass ich heute wieder die Zeit mir genommen habe, mich mit dir zu unterhalten.
Hey, du, bei uns gibt es nicht immer nur Geschleime, ja. Manchmal muss man auch die knallharte Wahrheit einfach nennen, ja.
Ja, das stimmt.
Und wenn du mir davon erzählst, dass ihr im Roundball von so Checkern an die Wand gespielt werdet, dann nehme ich den Ball natürlich auf und ja, bring das in das Intro unseres Podcasts rein.
Ja, zu meiner Verteidigung, die waren halt wirklich gut. Also die waren halt wirklich gut. Die wussten zumindest, was sie da machen. Und ich bin noch ein bisschen am Lernen. Aber ich meine nur, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und deswegen, ich werde da auch noch besser. Also ich meine, der Sommer hat gerade erst begonnen. Den ersten Sonnenbrand habe ich mir auch schon erfolgreich abgeholt.
Sauber.
So wie sich das gehört, ne?
Ja.
Und von daher bin ich guter Dinge.
Okay. Wir werden heute uns der Thematik nochmal für die Suchtis widmen, weil es ist immer noch fucking Anfang Juni und es dauert so noch um die 100 Tage rum, bis in der NFL Real NFL Football gespielt wird. Dann Anfang August, dann Preseason, wo wir uns natürlich auch schon freuen. Aber also im Moment sind ja trotzdem nur die Suchtis am Werke. Insofern lasst uns über Best Ball Values quatschen. Wir werden nachher eine sehr interessante Geschichte auflösen. Aber erstmal würde ich dir gerne das Wort überlassen mit einem deiner Value-Spieler aus deiner Sicht für die nächste Saison.
Ja, dann fange ich am besten mal an. Best Ball, man muss sagen, es ist ein bisschen ansteckend. Sobald man sich einmal damit beschäftigt hat, wie das alles funktioniert und dass man auch wieder jetzt draften kann, also es kribbelt halt ein bisschen in den Fingern. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit meinem ersten Spieler, der mir direkt aufgefallen ist. Das ist ein Running Back. Und dieser Running Back kommt von New York. Und zwar nicht von den Giants, sondern von den Jets. Das ist Michael Carter, also der Rookie, der neu dahin gedraftet wurde. Geht zurzeit, finde ich persönlich, sehr, sehr, sehr undervalued. Also die ersten Berichte kommen raus, dass Michael Carter spätestens Mitte der Saison der Leadback sein wird bei den New York Jets, dem neuen Offense, neuen Coach, also alles eigentlich, was geil ist und was eigentlich für positive Vibes sorgen sollte, hat er. Aber irgendwie will ihn keiner draften und ich denke, es ist gerade ein super Ziel für diejenigen, die sagen, okay, wir gehen mit diesem Modify 1RB-Ansatz oder vielleicht sogar mit diesem 0RB-Ansatz, wo man ihn später abholen kann. Das ist für mich so ein, der sticht einfach raus, weil er extrem viel Upside hat. Und du draftest ja gerade bei Best Ball jetzt vielleicht sogar in den nächsten, weiß ich nicht, paar Tagen, paar Wochen. Du weißt ja noch gar nicht, was am Ende der Saison der für ein Potenzial hat. Und deswegen ist das ein Spieler, den man sich sichern sollte.
Ja, ich bin einverstanden damit. Insbesondere, ich finde, der wichtigste Zusatz war in der zweiten Saisonhälfte. Es dauert halt so ein Weilchen, ja. Und in New York ist zwar noch kein klarer Leadback da, aber trotzdem dauert es auch für Rookie Running Backs ein bisschen, dass sie sich in die Materie reinfuchsen. Und ja, die Jets, wir wissen tatsächlich nicht, wohin geht's mit den Jets. Könnte ja auch vielleicht gut werden.
Ja, ich glaube generell sind ja alle sehr, sag mal, pessimistisch noch. Also alle Jets-Spieler gehen ja zurzeit noch sehr spät. Und ich denke schon, dass sich das definitiv ändern wird, auch wenn wir dann näher zur Saison kommen.
Ja, bin ich einverstanden mit. Tatsächlich konnte ich auch schon ein, zwei Mal Michael Carter mir so ein bisschen sichern. Und hat sich gut angefühlt auf jeden Fall, wenn du den dann als Running Back 4 dann ins Team holst. Dann habe ich tatsächlich auch abgeschlossen danach. Also das war tatsächlich dieser Ansatz, dieser Hyper-Fragile-Ansatz, dass du einfach 4 Running Backs holst und danach aufhörst. Und dann einfach so ein bisschen auch so mit Stoßgebeten dann in die Saison gehst und sagst, alles klar, die 4 müssen irgendwie abliefern. Und bei Carter hatte ich auch das Gefühl, dass er abliefern könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist definitiv da. Und er geht dann, ja, er geht relativ spät. Also warum nicht Michael Carter in der spätestens zweiten Saisonhälfte? Ty Johnson, LaMichael Perine und Josh Adams und Tevin Coleman. Naja, klingt jetzt nicht so, als wären das unüberbrückbare Spieler, ja.
Und gerade man braucht ja auch eher seine Backup-Runningbacks eher auch in der zweiten Saisonhälfte, weil eventuell ist dann schon sein erster schon verletzt und dann würde das ja vom Timing sogar passen, so wenn man da jetzt ein bisschen Glück hat.
Absolut, ja, ja, ja. Nein, gutes Skript, gefällt mir. Ich bin gespannt, was du zu meinem ersten Spieler sagst. Wir haben...
Ja dann, hau raus.
Wir haben im Vorfeld... pass auf, wir haben es so gemacht, sodass das alle mal wissen. Wir haben im Vorfeld über deine Spieler gesprochen, aber ich habe meine nicht gesagt, gell? Du weißt nicht, wen ich habe,
bis genau, auf du einen. Du hast deine...
Verborgen. Habe ich im Verborgenen gelassen. Ich habe mich als Spieler 1 für einen Tight End entschieden, weil Tight End ja so eine Position ist, die so früh oder dann halt wirklich spät. Und ja, ich habe mich daran so ein bisschen orientiert. Früh, klar, sehr gerne früh, aber wenn man es früh nicht hinbekommt, welcher ist dann der Tight End, der dann am Ende interessant ist? Und wir haben uns bei dem Ganzen auch so ein bisschen an der Bestball ADP, die ihr auf Fantasy Pros finden könnt, ist eine freie Seite und die da von zwei Seiten, von den MFL 10 Bestballs und von den Realtime Sports Bestballs, die ADP genommen hat. Und der Spieler, um den es geht, Titan Tyler Higbee, hat da eine ADP von 115 und
Eieiei.
Und ist Titan 13. Ja, also das heißt, in der 12er Liga wird er nicht als erster Titan im Schnitt gepickt. Ja, ihr könnt davon ausgehen, alles klar, wenn so 10, 11 Titans weg sind, dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, alles klar, jetzt kann man sich auch mal Tyler Higbee zuwenden. Und was bei Tyler Higbee vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, und es spielt nun mal eine Rolle, wie war Tyler Higbee, als Gerald Everett nicht da war? Weil Gerald Everett ist ja jetzt bei den Seattle Seahawks.
Genau, hat die Biege gemacht.
Genau, der hat die Fliege gemacht. Und wie ist Tyler Higbee gewesen, wenn Gerald Everett nicht gespielt hat? Und da gibt es über die letzten 3 Jahre, also 2018, 2019, 2020, haben die insgesamt 43 Mal auf dem Platz gestanden. Und es gibt brutale Zahlen. Es gibt auf Rotovis hat ein Tool, was dir zeigt, wie die Spieler performt haben, wenn gewisse Spieler nicht auf dem Platz standen. Und wenn sie zusammen auf dem Platz standen, also zusammen aktiv waren am Game Day, dann hat Tyler Higbee 6,26 Punkte pro Spiel gemacht.
Das ist was, also man denkt ja so, das ist mega wenig, aber wenn man Tight End ist, dann ist das schon viel.
6,26 Punkte pro Spiel, ja. Das ist, ja, und jetzt pass auf. Und es gab tatsächlich nur 5 Spiele, in denen Gerald Everett nicht da war. Und in diesen 5 Spielen hat Tyler Higbee 23,24 Punkte gemacht. Per Game.
Ja gut, ja, ne? Also sagst du, Gerald Everett hat ihn zurückgehalten.
Ja, Kollegen. Weil Gerald Everett ist ja auch wirklich ein guter Tight End. Ja, und ich, wahrscheinlich ist Gerald Everett auch ein Value, wenn man jetzt einfach schaut, wo der dann geht, weil der geht ja noch später. Also ich denke, Gerald Everett ist ein wirklich ein toller Titan 2, den man sich picken kann. Der geht als Titan 22 mit ADP 165. Also das sind zwei Values, aber Tyler Higbee ist das größere Value, glaube ich. Und ja, Quarterback Upgrade und Gerald Everett weg. Und die Splits sprechen auch ganz klar für ihn. Insofern, ja, kann ich, auch wenn, und aufgrund dieser Geschichte, dass die letzte Saison ja wieder so, ja, ich sag mal, durchschnittlich war. Ja, das war.
Ja, du, also. Aber Jared Goff ist ja auch weg, also.
Genau, und hat jetzt einen besseren Quarterback, ja. Und ja. Letzte Saison war durchschnittlich 8,4 Punkte pro Spiel. Das macht natürlich niemanden heiß. Und ja, deswegen ist Tyler Higbee jetzt ein großes Value. Und wenn man ihn da so spät draften kann, dann glaube ich, dass es eine gute Geschichte werden kann.
Okay. Ich war sogar ein bisschen überrascht, dass du Tyler Higbee genommen hast, weil natürlich das, was du gebracht hast, das ist ganz klar, sprich für Tyler Higbee. Ich sehe nur, gerade bei den Rams halt auch die beiden Receiver und auch Cam Akers, der sicherlich involviert sein wird in die ganze Situation. Ich dachte eher, dass du sowas mit Leuten wie Anthony Ferguson, oder Ferguson heißt er, glaube ich, der von Tennessee, der die Juno Smith-Rolle vielleicht übernehmen wird, eher sowas geht, so einen richtigen Deep Flyer. Aber ich mag Tyler Higbee. Ich mag den Call, dass es sicherlich ein Spieler ist, der genauso undervalued wird, wie eigentlich jeder Titan, der nach Kelce geht, gefühlt. Und dass man den dann einfach einsammelt und dann halt einen Spieler hat, als Titan, der einen, wie du schon sagst, 23 Punkte pro Woche machen kann. Das ist insanes Value.
Ja, das ist es, ja. Und deswegen lohnt es sich da einfach spät, den ins Team sogar als Titan 1 dann noch zu holen, während die anderen sich in dieser toten Zone dann um die Titans dann bemühen, ja. Okay, wen hast du sonst noch im Gepäck?
Ich habe noch einen extrem insanes Value dabei. Und da kommen wir jetzt einfach zu einem Spieler, von dem viele, glaube ich, sehr viel Abstand genommen haben. Ich aber gerade im Baseball sage, holt euch diesen Spieler später im Draft. Und das ist von den Carolina Panthers, das ist Sam Darnold. Und das liegt an verschiedenen Punkten. Erstens, Sam Darnold hat eine extrem gute Offensive und den wohl wahrscheinlich besten Running Back der ganzen Liga am Start, der, glaube ich, jeden kleinen Pass, der zu ihm kommt, zu einem Touchdown verwandeln kann. Und das hilft natürlich Sam Darnold ungemein. Die Offense ist gestackt, gerade mit dem, als sie noch Terrence Marshall gedraftet haben. DJ Moore ist am Start, Robbie Anderson ist am Start, Offensive Line ist am Start. Defense ist, glaube ich, immer noch nicht 100% top-notch, obwohl sie natürlich JC Horn geholt haben, absolute Übermaschine. Aber trotzdem wird Sam Darnold werfen müssen. So, und ich denke trotzdem, Sam Darnold ist ein ordentlicher Quarterback. Und dann guckt man sich auch mal so an, gegen was für Leute spielt denn der überhaupt? Also, was ist so der Schedule überhaupt? Da fangen die einfach an, die fangen mit den Jets an, dann gehen sie über die Saints, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so geil. Und dann kommt Houston, dann kommen die Cowboys, dann kommen die Eagles, Vikings, Giants, Falcons. Also so viele geile Matchups. Und du draftest ihn ja nicht als deinen ersten, du draftest ihn als deinen zweiten. Vielleicht hast du Glück, wenn du den ersten Pick hattest, kannst du sogar die ganze Panthers-Offense stacken. Also da gibt es super viele Möglichkeiten mit super viel Upside und du kriegst ihn für lau. Also es ist zurzeit echt wirklich für lau. Der Quarterback 26. Mhm. Also
der Ersatz vom Ersatz in ein Quarterback legen.
Wahnsinn. Ja, er geht halt hinter Ryan Fitzpatrick, hinter Tour, hinter Derek Carr, hinter Daniel Jones. Wo ich sage, so Sam Darnold hat, wir reden ja von, wenn der jetzt sein zweiter Quarterback ist, dann soll er ja nur wöchentlich mal eine absolute Megawoche haben. Und ob der dann die ganze Saison halt scheiße ist und einfach nur auf der Bank hockt, ist ja egal, das wird der so oder so machen wahrscheinlich. Aber mit dem hat man zumindest das Upside, dass er mal eine Woche haben kann, die einem halt wirklich was bringt. Und das will ich doch auch mit meinem Backup-Quarterback haben.
Also Sam Darnold hat natürlich tatsächlich den großen, großen Vorteil, dass er einen minus ein Air-Yard-Pass zu Christian McCaffrey dann 17 Sekunden später als 39-Yard-Touchdown-Pass bejubeln kann. Die Option haben natürlich nicht so viele Quarterbacks in der NFL. Das sind wahrscheinlich, ja, wie viele? 10 geschenkte Touchdowns für Sam Darnold. Aber Sam Darnold bleibt halt trotzdem ein großes Risiko, ja, weil es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass es ja letztes Jahr bei den Jets irgendwie gut war. Das war es nämlich nicht. Dann muss man auch fairerweise sagen, auch Teddy Bridgewater hat jetzt in Carolina mit fast den gleichen Wide Receivers. Gut, Terrace Marshall war jetzt noch nicht da, aber DJ Moore und Robbie Anderson waren ja schon da. Fairerweise, Christian McCaffrey hat auch kaum gespielt, aber Mike Davis hat eigentlich seine Sache auch ordentlich gemacht. Also es gibt natürlich nicht so viele Argumente, die für Darnold sprechen, aber er ist günstig. Er ist Carolina hat seine Fifth-Year-Option gezogen. Also er wird spielen, ja. Carolina hat gesagt, wir draften auch Fields nicht. Und das sind schon so Gründe, die dafür sprechen, dass er ja höchstwahrscheinlich ein ganze Saison Starter ist. Und wenn man dann halt mal in die ADP reinschaut, wer sind die Quarterbacks, die nach ihm gehen? Ja, also nach ihm geht Trey Lance.
Da muss man sagen, ich glaube nicht, dass Trey Lance da bleiben wird. Wenn das confirmed wird, dass der startet und so, dann wird der da hochschießen.
Ja, okay, aber wir reden hier von, wir müssen mit den Informationen arbeiten, die am 3.6. uns zur Verfügung stehen. Und heute natürlich wissen wir es nicht. Also wir haben einen Nicht-Starter danach, Jameis Winston. Wir wissen nicht, ob er startet. Jared Goff ist ein Starter, aber wir wissen auch, was Jared Goff hin.
Und wo er spielt.
Genau. Und wenn ich dann auf der Liste schon schaue, ist der nächste dann schon Cam Newton. Ja. Und da wissen wir auch nicht. Also ja, er startet, aber spielt er durch. Ist so, ja. Also Sam Darnold ist eigentlich so gesehen der letzte mit Jared Goff im gleichen Tier, der letzte Quarterback, der absolut safe Starter ist. Aber ich würde Darnolds Situation besser als Goffs Situation sehen. Ja, insbesondere, wenn man sich die Wide Receiver anschaut. Und deswegen, ja, also ist es gar nicht so verkehrt, den da als dritten Quarterback dann ins Team mit reinzunehmen. Ja, I am einverstanden. Nicht. Ja. Okay, dann darf ich wieder einen von der Platte hauen, oder wie?
Jetzt bist du wieder am Start, ja. Mal gucken, was du da jetzt als nächstes um die Ecke
schepperst. Ich habe einen Running Back dabei. Und dadurch, wir reden hier vom PPR-Format und ich mache das jetzt wie in der Schule, so erstmal bringe ich das Argument an, was gegen den Spieler spricht. Gus Edwards ist kein großer Passcatcher.
Okay.
Ja, ist er ja auch wirklich nicht. Das ist es aber auch schon, was so ein bisschen gegen ihn spricht, denn ich schaue mir an, wie er die letzten 3 Jahre 137, 133, 144 Carries für immer über 700 Yards. Ja. Kaum Catches, aber Touchdowns und Mark Ingram ist weg. Und okay, Gus
mir,
Edwards.
Mir schwan, was da kommt.
Gus Edwards ist der Goal-Line-Back. Dazu haben die Ravens verlauten lassen, dass sie Lamar Jackson auch mehr unter Center starten lassen wollen, was natürlich Gus Edwards auch eher zugutekommt. Also ist klar, der Gus Edwards ist mit J.K. Dobbins im gleichen Backfield. Bloß das Problem ist, J.K. Dobbins wird vom Value her so gepickt als, also ADP 26,
ja, RB
16, also viel zu hoch. Also zum Beispiel Clyde Edwards-Helaire, Running Back 17, ADP 27. Ich würde Clyde Edwards-Helaire immer über Dobbins nehmen, einfach weil Gus Edwards zu der Zeit, als Ingram noch da war, diese Zahlen schon aufs Parkett gezaubert hat, warum sollte das schlechter werden? Und wenn es ein bisschen mehr wird, ein bisschen mehr Touchdowns, dann haben wir mit einer ADP 121, ja, also das heißt nach der 10. Runde, in der 11. Runde, einen Running Back mit solider Production und das ist Value.
Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch überlegen.
Auch in PPR.
Du musst ja auch überlegen, es ist ja nicht nur, dass der alleine schon mit J.K. Dobbins extrem viel Value hat. Ich wünsche es Dobbins nicht, aber stell dir vor, der verletzt sich in der Mitte der Saison.
Fuck.
Dann wäre für Dobbins Mist, aber Edwards ist halt absoluter Mega.
Also, wenn das passiert, dann könnte my boy Miles Gaskin Gefahr drohen als League-Winner.
Ja, aber wenig? Wenig? Aber auf jeden Fall ein bisschen. Der würde dann den Atem von Gus Edwards schon ein bisschen spüren, so im Nacken.
Ja, das Problem ist, Miles Gaskin ist halt auch ein Passcatcher, ja, und deswegen ist
er. Der kann halt alles.
Der kann alles, deswegen.
Da sind jetzt auch wirklich gar keine Fragezeichen mehr bei mir.
Ja. Aber ja, Gus Edwards ist ja absolut richtig. Im Moment muss er sich's noch teilen. Aber ich bin zumindest mal guten Glaubens, dass er die 800 Yards knackt und seine Touchdowns steigert zu letztem Jahr.
Mhm.
Und dann, ja, haben wir doch einen soliden Running Back.
Ja, jeder, der den holt, macht Sinn.
Oder macht Sinn, gell? Okay. Sehr schön. Dann kommen wir zu Nummer 3. Und pass auf, jetzt Ich sag's mal kurz, wie es war. Und das ist die Scheiße. Eigentlich machen wir das ja nicht so häufig, dass wir uns vor dem Podcast darüber unterhalten, wen hast du, wen habe ich gerade, wenn wir uns auf so Spieler fokussieren. Und wir haben es tatsächlich beide hinbekommen, uns auf den gleichen Spieler aus den 100.000 Wide Receivern, die es hat, haben wir beide in die ADPs reingeschaut und haben gesagt, das ist ein Screaming Value. Und jetzt sag mal, wer das ist.
Ja, also, ich habe es ja leider gesagt, das ist Chargers represent Mike Williams. Ja, muss man überlegen, wie gutes Team sind wir bitte? Also, ist ja insane.
Wirklich, also, wirklich, ja. Erzähl mal, wie bist du auf Mike Williams gekommen?
Also, für mich ist Mike Williams immer jemand, der gerade in dieser Offense von den Chargers, gerade mit Justin Herbert, also ich meine, Justin Herbert, wieso soll er nicht nächstes Jahr MVP werden? Das nur so nebenbei. Mike Williams hat natürlich ein großes Problem gehabt. Also wieso der so niedrig ist, einfach weil er halt die ganzen letzten Jahr fast gar nicht gespielt hat. Also es war einfach nur verletzt. Nur Mike Williams ist glaube ich, das perfekte Pendant zu Keenan Allen. Weil Keenan Allen ist der so, der die kurzen Routen läuft und Mike Williams ist eher so der Big Play Guy. Und was will man denn im Baseball haben? In einer der besten und explosivsten Offenses der ganzen Liga den Big Play Guy zu bekommen, der mehrere Touchdowns pro Spiel bekommen kann, in einer Range, wo sonst T.Y. Hilton und Henry Rux gepickt werden. Also, was ist denn da passiert? Also, das ist ja ein Skandal, dass der so spät geht.
Das ist halt so dieses typische, wie war er letzte Saison oder was hat man von der letzten Saison im Kopf behalten und es schauen einfach zu viele Menschen auf Total Stats. Ja, also die sagen da alles klar, wie viel Fantasy Points hat der gemacht. Aber man muss halt schauen, wie viel Fantasy Points per Game hat er gemacht oder wie viele Targets per Game hatte er. Und man muss es immer in Kontext setzen, ja. Und dann lässt sich etwas besser beurteilen. Es ist jetzt nicht so, dass Mike Williams in der Hinsicht monströse Per-Game-Zahlen produziert hat. Aber du hast es gesagt, die Chargers-Offense wird eher besser als schlechter mit einem Quarterback, der jetzt einfach diese Erfahrung in Saison 1 gesammelt hat. Und sie waren letztes Jahr schon mit 41,3 Pässen pro Spiel Nummer 5 in der NFL. Und die werden ja noch sicherer in der Hinsicht. Ja.
Ja, das wird sich auch immer weiter einspielen halt, logischerweise.
So, ja. Und Mike Williams hatte seine 6,1 Targets per Game. Und klar, vorausgesetzt, wir müssen natürlich auch so ein bisschen davon ausgehen, dass die Leute gesund bleiben. Aber wenn man dann mal schaut, er bewegt sich oftmals so im Ranking so zwischen 40 und 50 immer. Aber Air Yards, Wide Receiver 25 und Average Target Distance, was also sozusagen immer, wenn er angepasst wurde, wo wurde er angepasst, 14,8, Nummer 9 in der NFL. Und mit 22 Deep Targets ist er Nummer 12 in der NFL. Also er bekommt schon die sehr wertvollen Targets. Ja, nicht die Targets für 5 Yards, 6 Yards, sondern er bekommt schon die etwas tieferen Geschichten. Und da steckt viel Potenzial drin. Und wenn ich dann halt sehe, dass der gute Junge eine ADP von 133 hat und sozusagen außerhalb der ersten 11 Runden geht, wo ist das Upside höher in der Range? Ich meine, ich bin Bills-Fan, ich hab Cole Beasley auch in der Range, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen Cole Beasley und Mike Williams, gehe ich mit Mike Williams, einfach weil da mehr möglich ist. Ja? Cole Beasley hat den Floor, aber in Baseball will ich gewinnen und da nehme ich dann lieber die 8 guten Wochen von Mike Williams als die 16 soliden Wochen von Cole Beasley.
Ja, vielleicht muss ich mich nochmal zu diesem, er ist die ganze Zeit verletzt, ein bisschen korrigieren. Also er hat immer so niedliche Verletzungen, die ihn einen immer so hindern, halt so Full Speed gefühlt zu spielen. Weil er hat ja letztes Jahr ja auch wieder 15 Games gemacht. Und hat immer so kleine Wehwehchen. Sehr sensibler Spieler.
Hatte zu Beginn große Rückenprobleme. Ja. Ich glaube, das begleitete ihn die ganze Zeit schon, als er aus dem College schon rausgekommen ist, hat er seine Rückenprobleme gehabt. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch.
Ja, und wenn er das in den Griff bekommt und gerade auch in diesem Bereich bleibt, ich meine, 90 Targets in dieser Range wird er sicherlich auch nächstes Jahr wieder unterwegs sein. Vielleicht knackt er die 100, keine Ahnung. Dann hat man immer einen Schuss, gerade Touchdowns-mäßig, ein paar Monsterwochen rauszuhauen. Dann nimmst du das hinten und sagst, ja, dankeschön. Ja, und ohne Spaß. Wer sagt dir, dass Justin Herbert letzte Saison schon die beste Saison war überhaupt, die er spielen kann? Ich glaube, da geht noch mehr. Ich meine, er könnte sich ja fortsetzen, dass alle Spieler irgendwie in ihrem zweiten Jahr MVP werden, so wie Lamar Jackson und Patrick Mahomes.
Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Justin Herbert hat gespielt, weil der Mannschaftsarzt die Spritze falsch gesetzt hat.
Ja, Tyrod Taylor ist ein extrem guter
Übergangs-Quarterback. Also das war ja nicht geplant. So, also ich meine, gut, da gab es ja nicht viel zum als Übergang, weil der hat ja dann sofort gespielt, aber also der ist einfach ins kalte Wasser geworfen worden und wenn jemand so gut ist, wenn er ins kalte Wasser geworfen wird, dann freue ich mich einfach auf die nächste Justin Herbert-Saison.
Ja, ich auch.
So einfach, ja.
Der Herbert.
Also tatsächlich, wir haben es echt geschafft, aus den 100 relevanten Wide Receivern uns auf den einen einzuschießen. Ja, nicht gestellt. Wir werden auch nie wieder ab jetzt über diese Spieler sprechen, weil unsere natürliche Verwunderung war natürlich off-air viel, viel größer, als wir das jetzt haben rüberbringen können. Insofern merken wir uns fürs nächste Mal, machen wir nicht nochmal. Aber Mike Williams bleibt trotzdem da bestehen.
Ja. Noch einmal kurz abschließende Worte auch Richtung Wide Receiver, die vielleicht jetzt noch ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen durch die Gegend, wo man noch nicht genau weiß, wann soll man sie draften und wann nicht. Ich glaube, derjenige, der sehr interessant ist, glaube ich, wo jeder drauf wartet, ist, was passiert mit Julio Jones in den nächsten Wochen. Da bleibt einfach dran, was die ganzen Trades angeht, wo er hinkommt. Wir werden ihn sicherlich dann nochmal neu evaluieren, aber zurzeit geht er circa in der zwischen 15 und 20, also von den Wide Receivern. Wer früh kommt, mal zuerst, oder wie sagt man? Ich würde den einfach nehmen und ich glaube nicht, dass die Situation sich verschlechtert. Ich glaube sogar, die schlechteste Situation wäre, wenn er wirklich bei Atlanta bleiben muss und dann irgendwie schlechte Laune bekommt.
Okay, ja, also bei ihm sehe ich es ein bisschen anders, im Sinne von rein für die Fantasy-Production glaube ich nicht, dass es schlecht ist, wenn er in Atlanta bleibt. Aber ja, das weiß natürlich nicht, wie es dann um seine Lust steht. Aber also ja, statistisch gesehen ist es eher so, dass Wide Receiver nicht gut produzieren, wenn sie den Verein wechseln. Auch wenn letztes Jahr mit Hopkins und Dix da natürlich andere Kaliber zu sehen waren. Aber grundsätzlich war es bis jetzt immer so. Deswegen ja, wenig spekulieren jetzt. Wir warten, was passiert. Und wenn wir dann Fakten haben, werden wir auch über Julio Jones quatschen. Ist es okay?
Yes.
Ist es okay? Das ist es als Schlusswort von mir. Akzeptiert.
Ja, das ist absolut okay. Absolut okay. Weil ich meine, man muss ja trotzdem die Leute auf dem Laufenden halten, dass wir auch informiert sind, dass wir das mit Julio Jones nicht verdrängen.
Ja. Definitiv.
Ja? Ja. Nur spekulieren ist nicht unsere Stärke, sondern wir berichten lieber über das, was dann auch wirklich passiert ist.
Ja.
Anstatt hier eine halbe Stunde zu spekulieren, wo er hingeht, im Endeffekt weiß das nur sein Berater oder er selber, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht.
Ja.
Alle Teams sind sich auch noch uneinig, von daher macht das gar keinen Sinn.
Exakt, so ist es. Die Folge wird als Mike Williams Folge uns in Erinnerung bleiben. Und ja, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dann den einen Namen mehr haben. Eigentlich bei 2 mal 3 ergibt ja 6, aber bei uns hat es diesmal tatsächlich nur 5 oder 5,5 ergeben mit Julio Jones jetzt.
Haben wir uns ein bisschen verrechnet, ne?
Haben wir uns ein bisschen verrechnet. Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Danke, Fabi. Ja,
immer wieder gerne.
Ich freue mich. Bis nächstes Mal. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao.